Er berücksichtigt nicht die Qualität des Biotops. Er berücksichtigt nicht die Dichte der Beutetiere, die da sind. Er berücksichtigt nicht, dass Krankheiten auch einen Bestand einmal dazwischen massiv reduzieren können und so weiter. Also alles das, was eigentlich Wildtierbiologen berücksichtigen würden, berücksichtigt er nicht. Das ist einfach so eine, wie soll ich sagen, eine Milchbüchleinrechnung, die er da macht.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, von und mit Sabine Sebald.
Und die begrüßt euch zur neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Und ich freue mich heute auch ganz besonders auf meinen Gast aus der Schweiz. Hallo, Angelo Steccanella.
Hallo, Sabine.
Man kennt dich von Wolf Facts Schweiz. Das hast du gegründet, das ist eine Facebook-Seite. Außerdem bist du ein bekannter Hundeexperte und Sachbuchautor und du hast selber wissenschaftlich gearbeitet und publiziert. All das ist wichtig zu wissen für diese Folge, denn du bist hier heute unser Faktenchecker. Dazu aber gleich mehr. Zeitgleich mit der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge bringt Marcel Züger, auch bekannt als der Kaktusbiologe, sein neues Buch heraus. Wir haben diesen Termin hier und heute also nicht ohne Grund gewählt. In diesen Minuten beginnt die Veranstaltung, die Buchpräsentation. Und Leute von euch, das sei auch an dieser Stelle schon gesagt, haben sich ins Publikum gemischt. Also Leute von den Wolfshirten, vom Wildtierschutz Schweiz und natürlich auch von Wolf Facts Schweiz. Die sind da auch bei dieser Veranstaltung und werden nachher dann im Anschluss schlaue Fragen stellen. Aber wir sprechen jetzt erstmal über dieses Buch und da die Frage an dich, um welches Buch geht es da genau?
Ja, es ist ein Buch von diesem Marcel Züger. Es heißt Mensch Wolf und es will so den Anschein erwecken, dass es eine wissenschaftliche Arbeit ist. Es kommt so daher und das ist auch der Anspruch von diesem Marcel Züger. Aber es ist eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen. Er hat praktisch alles, was man in diesem Buch jetzt findet, hat er schon publiziert, in verschiedenen Zeitungen in der Schweiz, in Jägerjournalen. Und es zieht sich halt so wie einen roten Faden durch, dass er gegen den Wolf Stimmung macht. Für ihn ist der Wolf so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann in den Alpen. Er sagt dann auch, dass die Wölfe gefährlich für die Menschen seien. Sie zerstören die Ökosysteme und so weiter. Also ja, völlig irr, so wie er halt auch sonst auftritt.
Wir sollten vielleicht mal erklären an dieser Stelle, wer ist dieser Marcel Züger? Viele kennen ihn vielleicht noch gar nicht.
Ja, Marcel Züger ist Biologe. Er hat an der ETH in Zürich studiert. Seine Diplomarbeit war über einen Naturwald in einem Bergtal und er hat sich dann praktisch die ganze Schaffenszeit hat er sich mit Pflanzen, also mit Wald und mit Blumenwiesen und noch mit Vögeln beschäftigt. Den Wolf hat er erst sehr kürzlich entdeckt und zwar vor 3-4 Jahren, da hat er das erste Mal über den Wolf publiziert. Er ist da sehr emsig, also wenn irgendwo ein Riss stattfindet oder wenn ein Wolf sich in einer Weide versteckt hat, dann, wenn er die Möglichkeit hat, dann reist er dahin und macht dann so vor Ort Interviews oder stellt dann Videos bei seiner Facebook-Seite, stellt er sie dann ein, aber er hat ein völlig verquertes Bild vom Wolf und das transportiert er. Er ist halt dann dadurch der Held unserer Bauern und er hat auch Arbeiten bekommen vom Schweizer Bauernverband. Da hat er eine Zusammenstellung gemacht über die Biodiversität, worin er behauptet, dass die Biodiversität in der Schweiz, der geht sehr gut, man muss da gar nichts machen. Das war eine Auftragsarbeit, die genau das gesagt hat, was der Bauernverband hören wollte, weil er vor einem Jahr die Biodiversitätsinitiative in der Schweiz bekämpft hat. Mhm. Leider erfolgreich.
Mhm. Aber dafür hat er dann auch einen schönen Preis bekommen und auch einen neuen Namen, den ihr ihm gegeben habt.
Ja, es war dann so, es gibt eine Zeitung in der Westschweiz, die schaut sich so Publikationen an und für ganz gute Dinge vergibt sie eine Rose. Und wenn sie dann wirklich schlecht sind, da, die bekommen dann einen Kaktus und Züger hat diesen Kaktus für seine Studie, sagt er, wir sagen Zusammenstellung zur Biodiversität bekommen.
Ja.
Interessant ist, was Sie da geschrieben haben. Also Sie haben geschrieben, wer dem glaubt, was Züger da geschrieben hat, der glaubt auch, dass die Erde eine Scheibe sei.
Okay, also wir wissen jetzt Bescheid, mit wem wir es hier zu tun haben. Jetzt bleibt noch die Frage, wer finanziert diesen Mann? Also wovon lebt er und wie wird sein Buch publiziert? Also von wem und mit welchem Geld vor allen Dingen?
Er selber hat eine Firma, die Landschaftspflege macht und da sind die Auftraggeber, ist die öffentliche Hand, also die Gemeinden in der Region, wo er wohnt. Das ist ein Berggebiet und das sind Bauerngemeinden hauptsächlich. Dann sind das die Bauern selber und die Albkooperationen, also das sind, wie soll ich sagen, so wie Vereine, die eine Alp bewirtschaften. Und das sind seine Hauptauftraggeber, also er lebt von der Landwirtschaft, kann man sagen. Und das Buch wird auch von drei solchen Gruppierungen, die in der Landwirtschaft sind, finanziert. Also das eine ist der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verein. Dann die Almwirtschaft Österreich, das ist auch so eine Gruppierung. Und dann der Ziegen- und Schafzuchtverein von Bayern. Und die haben da Gelder gesprochen, damit dieses Buch herausgegeben werden kann.
Okay, dann wissen wir Bescheid, wie dieses Buch entstanden ist und womöglich auch mit welchen Zielen. Auf jeden Fall wollen wir heute mit dieser Podcast-Folge auf das große Problem von Desinformation und Fake News hinweisen und unseren Beitrag dazu leisten, dass Wissenschaft und Wahrheit nicht für ganz andere Interessen missbraucht oder verdreht werden. Angelo, ihr habt über einen Journalisten ein Vorab-Exemplar von diesem Buch bekommen. Du hast es dir Zeile für Zeile, These für These vorgenommen, wissenschaftlich hinterfragt und mit Quellen versehen widerlegt. Daraus entstanden ist ein Dokument, das ihr später als PDF downloaden könnt. Den Link findet ihr hier bei uns in diesem Podcast in den Shownotes. Wir nehmen uns jetzt hier und heute aber mal ein paar Kapitel aus diesem Buch vor und machen quasi die Gegenveranstaltung zu der großen Buchpremiere. Und wir sagen euch, was jeweils drinsteht und welche Thesen Züger aufstellt und was daran stimmt und was nicht. Dann legen wir mal los und beginnen mit dem Kapitel, was wir uns als erstes ausgesucht haben. Und das heißt Wolf oder Wohlstand. Was hat es damit auf sich?
In diesem Kapitel holt Marcel Züger etwas aus. Er geht in die Historie zurück und erzählt, wie das früher war, weshalb man die Wölfe bekämpft hätte. Weil er sagt, in der Vergangenheit sei es so gewesen, wenn ein Wolf ein Tier gerissen hat, dann ging es an die Existenz der Menschen. Das ist verständlich bei ganz kleinbäuerlichen Strukturen, wo einer drei Schafe hatte und wenn er Glück hatte, noch eine Ziege, damit er am Morgen etwas Milch trinken kann oder seine Kinder Milch bekommen. Heute ist das natürlich ganz anders. Der Wolf gefährdet unseren Wohlstand nicht mehr. Dazu ein Beispiel, also wenn man jetzt schaut in der Schweiz, 2023, da gibt es ganz genaue Zahlen, da hatte man bei einem Schafbestand von ca. 400.000 Schafen, die es in der Schweiz gibt, 56.000 verendete Tiere. Von diesen 56.000, da sind die meisten an Krankheiten, Abstürzen, weiß Gott was alles gestorben. Und nur knapp 1.000 wurden von den Wölfen gerissen. Und wenn man sich diese Zahlen dann anschaut, dann muss man sagen, also das, was der Wolf uns da schädigt, in Anführungszeichen, das ist nichts im Vergleich. Das sind 2% der Totalverluste. Was immer wieder nicht berücksichtigt wird, ist, was der Wolf uns als Gesellschaft bringt. Und zwar kann man das mit Euros ausdrücken. Dazu gibt es eine Studie, die ist jetzt kürzlich herausgekommen in in Schottland, die haben da untersucht, was könnt oder was bringt uns ein Wolf, wenn der einfach wirken kann. Die haben das untersucht, was bringt er in der Forstwirtschaft, was bringt er im ganzen Wildmanagement, wie sieht es aus beim Tourismus, weil bei uns heißt es ja immer, wenn Wölfe da sind, dann wird der Tourismus geschädigt. Also sie haben das auch untersucht und sie haben dann eine für mich total erstaunliche Zahl herausgefunden, nämlich dass ein Wolf pro Lebensjahr 185.000 Euro der Gesellschaft bringt.
Donnerwetter.
Und wenn man das dann, wie soll ich sagen, den ganzen Aufwand, den wir betreiben mit Wolfsmonitoring, also bei uns in der Schweiz vor allem mit der sogenannten vorsorglichen Abschüssen, die da gemacht werden, obwohl die Wölfe noch gar nichts getan haben, da kommt man dann auf Zahlen, die sind eigentlich verrückt. Wir geben insgesamt zusammen mit dem Herdenschutz über 14 Millionen aus dafür.
Okay.
Aber wir haben 300 Wölfe und wenn man dann pro Jahr die 185.000, die uns bringen würden, gegenrechnet, dann muss man sagen, also wir würden das Geld, das wir für die Wolfsjagd und so weiter ausgeben, viel klüger den Bauern geben und dann wären die zufrieden und die Wölfe könnten uns Nützliches bringen.
Züger bemüht ja in diesem Kapitel unter dem Titel Wolf oder Wohlstand ja noch andere bekannte Mythen. Vom Aussetzen der Wölfe ist dann natürlich auch wieder die Rede über ihre unkontrollierte Vermehrung bis hin zu irgendwelchen Wolfsjagden, die irgendeinen Nutzen haben sollen. Und das Kapitel hat einen zweiten Teil, in dem es um Artenschutz, Unterarten und Genetik beim Wolf geht. Da kommen auch ganz spannende Dinge zur Sprache.
Es ist immer dasselbe. Also die meisten Wolfsgegner, die sprechen von der Hybridisierung. Das ist das eine, also die Mischlinge zwischen Wolf und Hund. Und sagen, das ist eine riesengroße große Gefahr für die Rassereinheit der Wölfe. Jetzt muss man einfach sagen, bei den Wildtieren von Rassereinheit zu reden, das ist völlig irr. Es hat immer Einkreuzungen von Hunden gegeben bei den Wölfen. Also wenn da eine Fähe mal alleine war und keinen Partner gefunden hat und es war ein wie soll ich sagen, attraktiver Rüde unterwegs, dann gab es halt da Junge. Wir haben trotzdem noch Wölfe. Das erklärt sich allein durch die genetische Verwandtschaft. Also 99,6% der Gene zwischen Hund und Wolf sind identisch. Und wenn da die 0,4% des Hundes hineinkommen, das ist nach zwei Generationen, ist das komplett weg. Also da sieht man nichts mehr. Und auch im Verhalten ist es so. Die Behauptung, dass Hybriden viel gefährlicher seien wie reinrassige, in Anführungszeichen, wie reinrassige Wölfe. Das kann nicht stimmen, weil normalerweise hat eine Fähe Junge, also bringt solche Hybriden zur Welt und die werden als Wölfe sozialisiert.
Von der Mutter, ja.
Von der Mutter natürlich und nicht so als Zwischending, also die verhalten sich genau gleich wie Wölfe. Man muss auch wissen, woher die Rassenreinheitstheorie kommt, also die kommt von einer sehr schlimmen Zeit aus dem letzten Jahrhundert, und zwar so die 30er und 40er Jahre oder in den 20er Jahren fängt schon an und wir wissen alle, was daraus geworden ist. Also davon sollten wir uns verabschieden. Das Zweite, was Sie auch immer wieder bringen, und das bringt auch dieser Züger da, das ist, man müsse die Unterarten schützen. Also man müsse eigentlich Wölfe entnehmen, damit wir die Unterart der Wölfe in Italien oder in Spanien oder weiß Gott wo, dass die dann leben, damit wir diese Reihen erhalten. Und da kommt wieder das gleiche wildbiologisch völlig neben den Gleisen stehenden Konzept heraus, das er da vertritt.
Normal ist es ja sogar gewünscht, dass diese Populationen sich vermischen aus genetischen Gründen, weil es ja durchaus Vorteile hat, ne?
Ja, das hat sogar sehr große Vorteile. Also das hat mit Krankheitsresistenzen zu tun, die da weitervererbt werden. Das hat auch, also allgemein mit der Fitness. Es gibt keinen vernünftigen Grund von der wildbiologischen Seite her in dieser Art zu argumentieren, wie das Marcel Züger tut.
Zu diesem Kapitel findet ihr alles, was ihr wissen müsst, in dem PDF-Dokument, das Angelo euch zur Verfügung stellt. Den Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. gerade wer sich da mal so richtig einlesen will, findet da alle wissenschaftlich relevanten Links und Quellen. Dann nehmen wir uns das nächste Kapitel vor und das heißt Guter Wolf, böser Wolf. Ich ahne Böses. Lieber Angelo, worum geht es da?
Auch wieder so um Allgemeinplätze, die wir von den Wolfsgegnern kennen. Also Marcel Zücher sagt, der Wölfe allgemein, die sind eine potenziell ganz erhebliche Gefahr für uns Menschen. So. Und dann zählt er die Bedingungen auf, also das sind Krankheiten, da kommt das Verrückteste, also Bakterien, die wir übertragen können, die uns dann schädigen, die Tollwut natürlich. Und er sagt dann auch, sobald es Nahrungsmangel gibt, dann werden die Wölfe für die Menschen eine Gefahr, weil sie dann diese als Beute ansehen. Er erzählt dann auch von der Habituierung, die da passieren kann, wenn Wölfe sich also an die Menschen gewöhnen oder die Menschen, die menschlichen Siedlungen als Hort der Futterquellen entdecken, dann wird das gefährlich und man müsste deshalb ein aktives Wolfsmanagement machen. Und das, was von seinen Aussagen, das, was jetzt passiert bei uns in der Schweiz, das sind so völlig irre Dinge dann, dass man zum Beispiel sagt, wenn ein Wolf sich 200 Meter an ein Gebäude heranwagt, dann wird er bereits zum Problemwolf deklariert und man fordert dann Abschüsse von diesem Tier. Möglicherweise oder ist es einfach ein neugieriges Jungtier, das da mal schauen will, was da auf den Bauernhöfen passiert. Das, was er macht, also seine, wie soll ich sagen, Tollwut ist natürlich gefährlich für uns Menschen, aber Mitteleuropa ist tollwutfrei und wir werden das auch weiterhin schaffen, dass das tollwutfrei bleibt. So wie er argumentiert, das ist sehr einseitig und wissenschaftlich ist das überhaupt nicht haltbar, was er erzählt.
Er verkauft ja Rotkäppchen, wenn ich das richtig gelesen habe, als reale Geschichte, als eine Art Warnung, ne, vor Wölfen. Und er geht da auch ganz, ganz klar auf das Thema Kinder und Wölfe ein. Brandgefährlich finde ich, weil da gibt es ohnehin schon sehr, sehr viele Ängste und die schürt er noch mehr in diesem Buch.
Ja, also man müsste ihm eigentlich zurufen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also er ist weder Sprachwissenschaftler noch ist er Historiker. Und wenn er sich ein bisschen mit der Literatur zu diesen Märchen befasst hätte, dann wüsste er, es ist eine Lehrerzählung. Aber es ist eine Lehrerzählung für Mädchen, die sich vor erwachsenen Männern vorsehen sollen. Also nicht vom Wolf. Der Wolf ist eine Symbolfigur, die da vorkommt in diesen Märchen. Das ist wissenschaftlich längst nachgewiesen. Wenn man solche Tierfiguren in Märchen als real erklären möchte, das wäre etwa dasselbe, wie wenn wir Fabeln lesen und sagen, ja, der Fuchs hat wirklich mit dem Raben gesprochen und hat ihm überlistet, dass der das Stück Käse fallen ließ. Also,
ja. Mich wundert halt immer nur, dass das offenbar ankommt bei den Leuten, dass die solche Mythen auch glauben, ne? Denn irgendein Grund muss es ja haben, dass solche Bücher auch verkauft werden, ne?
Bei Marcel Zücher ist es natürlich so, dass das seine Klientel, die er hat, oder die beliefert er natürlich mit Argumenten. Also er wird ja praktisch angehimmelt von, ich sag mal jetzt, von einem großen Teil der Bauernschaft. Die finden das toll, was er sagt. Und dann gibt es bei uns zumindest, aber ich glaube in Österreich und Deutschland wird das etwa ähnlich sein, halt eine ganze Reihe sehr populistischer Politiker, die halt solche Themen suchen oder bearbeiten, wo sie glauben dann, dass sie sich profilieren können und bei ihrer Wählerschaft punkten. Es geht ja denen hauptsächlich darum, dass sie in der nächsten Legislaturperiode wieder im Parlament sitzen.
Und da eignet sich der Wolf natürlich super gut als politisches Nutzvieh, wie wir immer so schön sagen hier in diesem Podcast. Jetzt kommen wir aber zu einem Themenbereich, dem Zücker gleich drei Kapitel in seinem Buch widmet. Und zwar lautet der Titel Fuchs, Hase, Auerhahn. Was erwartet die Leserin, den Leser an dieser Stelle?
Es geht bei ihm eigentlich immer wie ein roter Faden durch seine Aufsätze, die er da zusammengetragen hat. Also er nimmt solche einzelnen Tiere, also ich nehme jetzt mal den Hasen und den Auerhahn, die sind unter Druck, teilweise sind sie auf der roten Liste und so. Und er sucht sich dann heraus, also wie schädigt der Wolf direkt oder indirekt den Bestand dieser Tiere. Also das ist so seine Masche, die er da hat. Er beginnt zuerst mit dem Fuchs und sagt, ja, der Fuchs ist eine Gefahr für die ganzen Bodenbrüter und der hat eigentlich gar keinen Nutzen. Und die starke Regulierung, die wir mit der Jagd machen beim Fuchs, zeigt uns eigentlich, dass das der richtige Weg ist. Und beim Wolf, da geht er dann zusammen mit dem Herdenschutz. Der sagt dann, die ganzen Vorkehrungen, die wir treffen, also die Weidenetze und so weiter, die sind eine große Gefahr für die jungen Hasen, die sind für die Auerhühner. Er bringt dann auch noch die Waldschnepfe hinein, die da am Boden herumläuft und die durch das Unterholz sich drängt und die verfangen sich dann in den Netzen und die sterben dann. Er stellt das sehr, sehr einseitig dar. Also erstens sind die Weidenetze, die sind ja nicht da und dort, das sind temporäre Dinge, die man aufstellt und die nimmt man nachher wieder weg. Aber er versucht die ganze Schuld an der Misere, die es gibt bei diesen Tieren, versucht er dem Wolf zuzuschieben, weil ohne Wolf bräuchte es ja die Weidenetze nicht, sagt er. Mhm. Das stimmt aber nicht. Schafe werden praktisch immer mit Weidenetzen auf die Weide getrieben. Man will ja nicht, dass die überall sich verteilen im ganzen Land.
Es gibt ja auch Studien, die belegen, dass Weidenetze gar keine große Gefahr für die Wildtiere sind. Und wir halten fest, Hase und Auerhahn haben auch ohne Netze und ohne Wölfe große Probleme in unserer Kulturlandschaft, nicht?
Ja, die haben Probleme, weil sich die Biotope verändern, was der Züger eben immer wieder außer Acht lässt. Also wenn er sagt, dass eben wie Auerhahn, der ist unter Druck und so. Wir haben in den Alpen ganz andere Probleme, also das müssen wir sagen. Also wir haben inzwischen einen Massentourismus in ganz vielen Gebieten und dieser Massentourismus, der stört viel stärker. Also ich denke da an die Tausenden von Bikern, die da die Berge erklimmen mit ihren Rädern und dann möglichst downhill wieder ins Tal hinunter wollen und so. Das sind viel die größeren Belastungen. Und was er auch unterschlägt, ist die Maat. Also wenn man Heuwiesen hat, und das gibt es in den Alpen auch, die sind mindestens so dramatisch für die Bodenbrüter, wie das Wildtiere sein können.
Das Verhalten der Murmeltiere problematisiert Züger in dem Buch auch. Das habe sich verändert. Anhand der Murmeltiere will der Kaktusbiologe auf ein vermeintlich grundlegendes Problem hinweisen. Welches ist das?
Ja, als ich das gelesen habe, was er da über die Murmeltiere schreibt, da musste ich zweimal lesen, ob ich ihn wirklich so verstanden habe, weil das ist so irr. Er sagt, die Murmeltiere, die werden immer scheuer. Er sagt aber auch, es gibt keine wissenschaftlichen Studien, die das bestätigen, aber seine Beobachtung ist, die Murmeltiere werden in den Bergen immer scheuer. Und er sagt dann, die werden scheuer, weil wir Wölfe und Herdenschutzhunde haben. Dann bringt er den Steinadler ins Spiel und sagt, der Steinadler, dessen Hauptbeute sind die Murmeltiere. Und weil die jetzt immer scheuer werden, wegen Wolf und Herdenschutzhund, muss sich der Steinadler eine neue Nahrung suchen. Und jetzt weicht er aus auf Gems und Steinbockkitze. Und gerade die Gemsen, die sind jetzt auch unter Druck. Also das heißt, der Wolf schadet jetzt indirekt auch den Gemsen, eben weil wegen ihm die Murmeltiere scheuer werden. Das ist eine Kausalkette, die er da zusammenstellt. Da fantasiert er irgendwas zusammen. Also jeder Biologe lacht über das, was er da erzählt.
Das ist also alles pseudowissenschaftlich und stark vereinfacht oder einfach aus dem wissenschaftlichen Kontext herausgenommen. Und so wird die Existenz des Wolfes in diesem Buch und überhaupt in den ganzen Erzählungen von Züger zur Bedrohung heraufstilisiert. Das ist ein großes Problem, ne?
Ja, also das ist halt seine Masche. Also für ihn ist der Wolf so ziemlich das Überflüssigste, was es gibt in den Bergen.
Das ist unglaublich.
Und er zieht auch alle Register. Also das hat jetzt nicht direkt etwas mit dem Buch zu tun, aber als da in Elm angeblich ein Wolf einem Kind einmal sehr nahe gekommen war und die Mutter, die hat da sehr hysterisch reagiert mit Briefen und so, da ging es nicht ein halber Tag und Züger stand auf dem Platz und musste natürlich auch Interviews geben als der große Wolfsexperte, der er aber nicht ist.
Wir haben über dieses Thema auch berichtet hier im Podcast und hatten die Wolfshirten hier zu Gast und die haben ja diesen Fall genau analysiert mit dem Kind, wo es diese Nahbegegnung angeblich gegeben hat. Ja, dann sind wir jetzt beim nächsten Kapitel und das heißt Kulturlandschaft. Ich ahne schon, worum es da geht. Fass uns das mal ganz kurz zusammen.
Ja, es ist das Narrativ, das eigentlich überall dort, wo Wölfe auftreten, dass die Wolfsgegner bringen, dass sie sagen, wir haben keine Wildnis mehr, wir haben Kulturlandschaft. Das bespielt auch Marcel Züger. Also er präsentiert die Alpwirtschaft, so wie es bei uns in der Schweiz in den Berggebieten halt gemacht wird, als das Paradebeispiel, genauso wie die Bauern in den Bergen das bewirtschaften, das ist Nachhaltigkeit. Da profitiert der Mensch davon, die Tiere profitieren davon, die Natur profitiert davon und alles läuft völlig harmonisch. Also da gibt's keine Störfaktoren. Und das ist eine sehr romantisierende Darstellung. Er blendet dann aus, dass es eben auch ökologische Problemfelder gibt. Es gibt ökonomische Problemfelder. Also die viele der Bergbauern, die könnten ohne staatliche Stütze gar nicht existieren. Was die ökologischen Probleme sind, die muss man einfach beim Namen nennen. Also wir treiben beispielsweise Großvieh in Mengen auf die Berge, wie das erst seit kurzer Zeit so ist. Früher hatte man viel weniger Tiere auf den Bergen. Das Problem der Überdüngung dieser Wiesen kommt dazu. Die Jauche, vor allem wenn Milchwirtschaft betrieben wird auf den Alpen, dann sind die Kühe ja zeitweise im Stall, zumindest dann, wenn sie gemolken werden müssen. Und die Jauche, die da anfällt, die wird dann wieder auf den Alpen ausgebracht. Und das ist für die Biodiversität des Alprasens, also der Wiesen, die dort wachsen, ist das nicht gerade förderlich.
Das heißt, auch dieses Kapitel ist voller Mythen und ich nenne es mal ganz krass einfach Schwurbeleien und wirft ein Bild, erstmal so ein romantisches Bild auf die Almwirtschaft bei euch und eben halt so ein ganz verzerrtes Bild von den Wölfen, die ja eigentlich theoretisch gut klarkommen würden dort in dieser Landschaft mit den Leuten, auch mit den Landwirten, wenn man sich entsprechend darauf vorbereiten würde, ne?
Genau, also es ist, man könnte verkürzt sagen, also das, was der Herr Züger da macht, er präsentiert seinem Leser so eine heile Heidi-Welt. So. Und eben, also es wäre möglich, eine einigermaßen zufriedenstellende Koexistenz in den Alpen oder auf den Alpen zu leben. Das beweist C.H. Wolf, die unterstützen, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, etwa 34 Alpen jetzt im Wolfsgebiet, im Kanton Graubünden und im Kanton Wallis. Und die hatten im vergangenen Jahr bei Irrtum vorbehalten 29 Alpen nicht einen Wolfsübergriff, weil die guten Herdenschutz machen, die führen die Herden entsprechend, die haben teilweise Herdenschutzhunde, Nachtpferche und so weiter. Das funktioniert, wenn man möchte. Aber das Problem ist, dass wir halt noch viele haben, die nicht wollen und dann alles daran setzen, dass man ihre Weiden oder ihre Alpen als wirtschaftlich nicht zumutbar schützbar bezeichnet. Mhm. Und da müssen sie nicht schützen und sind gleichgestellt wie jene. Mhm. Sind also gleichgestellt wie jene, die Übergriffe haben bei geschützten Herden.
Ja, das ist echt traurig. Und leider werden ja die nicht schützenden Landwirte noch unterstützt von solchen Menschen wie Züger, ne, der sich ja genau für die stark macht, anstatt er für Aufklärung sorgt und sich mal für einen sachlichen Diskurs und faktenbezogenen Diskurs einsetzt. Schade, viele vertane Chancen sind das und am Ende des Tages leiden alle darunter, übrigens auch die Landwirte. Ne?
Ja, natürlich. Also wie soll ich sagen, also jene Landwirte, die Herdenschutz betreiben, die leiden darunter, dass andere das nicht tun oder völlig fahrlässig tun, weil man den Wölfen eben dann die Gelegenheit gibt, sich beispielsweise auf Schafe zu konditionieren. Mhm. Das kann vorkommen, aber das kommt dort vor, wo sie die wie bei einem Buffet in einem Hotel einfach so gratis wegnehmen können, ohne dass ihnen da jemand auf die Finger klopft. Oder wenn die Herdenschutzmaßnahmen nicht gut aufgebaut werden, dann gibt man eben einem Wolf die Gelegenheit, diese zu überwinden. Jeder, der einen Hund hat und im Landwirtschaftsgebiet spazieren geht, der weiß, wie ein Hund reagiert, wenn er so einen Elektrozaun berührt. Das ist mir passiert. Wir hatten einen Rüden, der war sehr selbstsicher. Er hat sich interessiert an den Kühen, die da auf der Weide waren, und kam zu nach an den Zaun, und das hat ihn dann erwischt. Und nachher hat er mehrere Jahre lang, wenn er Kühe gesehen hat, die Straßenseite gewechselt.
So soll das sein. So wünschen wir uns das, oder? Einmal das, Kontakt das mit dem Zaun, und dann reicht das fürs ganze Leben.
Und das Gleiche würde bei den Wölfen auch passieren, wenn man es richtig aufbaut.
Das stimmt. So. Und dann sind wir auch gleich beim nächsten Kapitel mit dem Titel Biodiversitäter Mensch. Das ist ein sperriger Titel. Was ist da die Message?
Biodiversitäter Mensch, das ist auch wieder so eine Worterfindung von Züger. Da ist das sehr gut. Also er hat beispielsweise auch den Kulturwolf erfunden, im Gegensatz zum wildlebenden Wolf. Mit Biodiversitäter Mensch meint er Folgendes, dass der Mensch Ursache oder Förderer der Biodiversität im Alpengebiet ist. Und er geht dann da zurück und sagt, dass seit vielen tausend Jahren treiben wir Vieh auf die Alpen. Man hat gute Flächen bei den Wäldern abgeholzt, man hat Freiflächen geschaffen, wo dann Weiden entstehen können. Und das Wirken des Menschen in diesem Gebiet fördert die Biodiversität. Mhm. Also das ist die Hauptaussage. Und gegenüber stellt er dem Folgendes: Würden wir das alles nicht mehr tun, dann würden die freien Flächen zuwachsen. Er redet da von Verbuschen, also das ist so der Ausdruck, der beim Primärwald verwendet wird. Also wenn sich halt wieder Wald bildet, dann kommen halt zuerst Gebüsche und so und erst nachher die Bäume. Und verbuschen dann oberhalb der Waldgrenze, das ist das Ärgernis der Bauern, das sind die Alpenrosen, das sind die Heidelbeerstauden, die da wachsen und so. Und das ist für ihn ein Niedergang der Biodiversität dort. Und nur der Mensch kann diese hohe Biodiversität, die jetzt dort angeblich ist oder scheinbar ist so, nur das Wirken des Menschen erhaltet dies. Er übersieht aber etwas, dass es gibt nicht weniger Biodiversität, wenn der Mensch nicht mehr da eingreifen würde, sondern sie würde sich einfach verändern. Mhm. Und wenn Waldlichtungen zuwachsen und da gibt halt wieder Bäume wachsen, okay, verliert vielleicht ein Bodenbrüter seinen Platz, muss sich einen neuen suchen, aber die gibt's. Dafür haben andere Tiere und Pilze und Insekten haben dann dort ein neues Biotop, das sie erobern können.
Also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Züger behauptet in diesem Buch, dass allein der Mensch für Biodiversität sorgen kann und alles, was an natürlichen Umständen dazukommt, eher störend ist und nicht zielführend. Ist das richtig? Sieht er das
so? Ja. Also er sagt zum Beispiel, dass wenn offene Flächen zuwachsen, dann sinkt die Biodiversität. Okay. Was eindeutig nicht stimmt. Also das kann man widerlegen.
Der lebt so ein bisschen in so einer Traumwelt, habe ich das Gefühl. So ein bisschen nostalgisch. Also als wenn er so ein bisschen, keine Ahnung, und irgendwo hängen geblieben ist in seinem Denken.
Ich glaube, er ist sehr raffiniert. Wir hatten so ganz zu Beginn haben wir darüber gesprochen, wer ihn finanziert. So. Und er erzählt, also so schätze ich das jetzt ein, also weil ich möchte nicht sagen, dass er dumm ist. Er erzählt jetzt das, was seine Kundschaft gerne hört. So einfach ist das.
Muss also, er ja auch, wenn er deren Geld kriegt, ne?
Ja, also für mich ist er ein Lobbyist. Er ist ganz bestimmt kein unabhängiger Biologe.
Und schon gar kein Wolfsexperte.
Nein, das ist er sowieso nicht. Also ich musste, wie soll ich sagen, verschmitzt lachen, also als ich die Werbung gesehen habe, die er jetzt für Wien macht, da wird er jetzt als Wildtierbiologe vorgestellt. wir haben ihm den Titel nebst Kaktusbiologe auch Orchideenbiologe schon gegeben. weil er hat sich halt wirklich über viele Jahre nur mit Pflanzen befasst. Also mit dem Wolf befasste er sich. Er sagte, er hätte im Studium mal den Ziemen gelesen, so, aber nachher hat er sich nie mehr damit befasst und seit eben 3 oder 4 Jahren befasst er sich mit dem Wolf. Und das merkt man auch. Mhm. Also sein Wissen über das Sozialverhalten, über die, wie die Rudelstrukturen funktionieren und so, das ist wirklich unterdurchschnittlich.
Abenteuerlich nenne ich das mal.
Ja, also da hat er ja auch so ein Kapitel in seinem Buch, wo er da von einer Jugendgang spricht, von den Wölfen.
Richtig, genau.
Das ist ja auch so etwas Irres, also dass er da sagt, das ist eine Jugendgang und Fressgemeinschaft. Allein, dass er das als Jugend, als Gang bezeichnet, also da nimmt er Begriffe, die eigentlich für Menschen gelten, wo in einem bestimmten Milieu aufwachsen, wo die Sozialstrukturen so sind, dass sich da Jugendliche zusammenschließen, um irgendwie zu bestehen in dieser Erwachsenengesellschaft, die von Gewalt unter Umständen geprägt ist und so. Und das überträgt er auf Wölfe und das ist etwas ganz anderes. Wölfe, das ist eine Familie.
Ja, und da gibt es sowas gar nicht. Da gibt es doch gar keine Jugendgangs, oder? Die schließen sich ja nicht zusammen, übergreifend aus anderen Rudeln, treffen sich jetzt alle Einjährigen und gehen mal auf die Piste.
Nein, im Gegenteil, wenn da ein Fremder kommt und bekommt er eins aufs Dach.
Eben.
also es zeigt einfach, sein Wissen über Wölfe ist erschreckend tief, veraltet. Das kommt noch dazu. Also mir scheint, er kennt die neuen Studien nicht oder will sie nicht kennen. Ich glaube, der kann sich gar nicht vorstellen, wie so ein Rudel funktioniert, also welche Fürsorge das da gegenseitig bei diesen Familienmitgliedern ist. Also mir kommt da der Bloch in Sinn, der das da beschreibt, von dem Nationalpark, wo er in Kanada Wölfe beobachtet hat, wo er beschreibt, wie die Mutterwölfin durch einen Autounfall verletzt wurde und sich dann verkrochen hat und er hat sie dann mehrere Wochen nicht gesehen, aber hat dann beobachtet, wie der Vater mit einem oder zwei Jungtieren ziemlich weit weg ging, um Hasen zu fangen. Normalerweise haben die Wapitis gerissen, aber sie holten da Hasen. Und ich weiß es nicht mehr auswendig, aber etwa 3 oder 4 Wochen später tauchte die Wölfin wieder auf. Bei völlig guter Gesundheit, also gut genährt und so. Also haben ihr die Rudelmitglieder Nahrung gebracht, sonst hätte sie das gar nicht überlebt. Und so etwas kann sich dieser Erzüger wahrscheinlich gar nicht vorstellen.
Das gibt es in seiner Welt nicht. Aber das Kapitel, was du gerade angesprochen hast, da spricht der Erzüger auch davon, dass Europa bis zu 500.000 Wölfe tragen könne, doppelt so viele wie weltweit ja existieren. Und für den Alpenraum sagt er 4000 voraus. Und jährlich müssten im Alpenraum deswegen dann 1000 bis 2000 Wölfe getötet werden. Das sind ja Zahlen. Also sowas habe ich noch nie gehört.
Das ist, wie soll ich sagen, das ist einfach eine mathematische Rechnung, das er macht. Also er legt so ein Planquadrat über die Schweiz und sagt dann, okay, also wir brauchen 250 Quadratkilometer pro Wolfsrudel. Ein Wolfsrudel hat 10 Tiere und dann legt er das drüber, zählt, wie viel so Planquadrate es gibt und dann kommt er auf diese Zahl. Er berücksichtigt nicht die Qualität des Biotops. Er berücksichtigt nicht die Dichte der Beutetiere, die da sind. Er berücksichtigt nicht, dass Krankheiten auch einen Bestand einmal dazwischen massiv reduzieren können und so weiter. Also alles das, was eigentlich Wildtierbiologen berücksichtigen würden, berücksichtigt er nicht. Das ist einfach so eine, wie soll ich sagen, eine Milchbüchleinrechnung, die er da macht. Völlig fern der Realität. Auch das Wachstum, da übertreibt er völlig, also er blendet aus, dass in einer Expansionsphase das Wachstum halt relativ schnell geht und dass es sich nachher abflacht. Das sieht er überhaupt nicht. Also, aber das wollen auch unsere Politiker nicht sehen.
Das passt nicht in Kram, das ist richtig. Du hast eben gerade gesagt, dass er unglaublich fantasievolle Namen für die Kapitel hat. Und da fällt mir gerade eins ins Auge, ich habe das Buch ja ausgedruckt hier als Vorabfahne liegen, Bedrohtes Paradies. Das ist ja auch so ein großer Titel, ne? Der Wald kommt, ist der Untertitel.
Ja, also beim bedrohten Paradies geht es um etwas, was wir schon kurz oder was ich schon kurz erwähnt habe. Also unsere Alpenlandschaft unterhalb der Baumgrenze, da gibt es ja auch schon Alpweiden. Und diese Alpweiden sind nur durch entweder Lawinenzüge entstanden, also dass halt eine Lawine heruntergekommen ist, wo in der Vergangenheit mal alle Bäume da wegrasiert hat. Oder dann durch menschliches Wirken, also dass der Mensch da halt gerodet hat. Dann irgendwann ist eine Weide entstanden dort. Und man hat diese Weiden gepflegt und dieses Bild von so, wie sich die Alpen heute oder die Alpgebiete heute präsentieren, das ist für ihn das Paradies. Und wenn man jetzt das nicht mehr machen würde, also nicht mehr beweiden würde, diese Gebiete, dann sagt er, dann wächst es wieder zu. Also es entsteht dann zuerst dann so ein Primärwald ein Sekundärwald, der entwickelt sich dann mit der Zeit. So funktioniert die Natur. Und das, was wir jetzt haben, einfach als Paradies zu bezeichnen, das ist sehr beschönigend.
Ich finde es vor allen Dingen auch problematisch, dass er in diesem Buch dem Herdenschutz wirklich eine Absage erteilt. Da gibt es ein Kapitel, das heißt Ausweg Herdenschutz. Und da geht es darum, dass er behauptet, Herdenschutz sei wirkungslos, naturzerstörerisch und psychisch belastend. Ne? Das widerspricht ja aller Erfahrung, die wir gemacht haben bis jetzt und allen wissenschaftlichen Studien.
Das funktioniert jetzt halt wieder so, wie er das bei vielen anderen Sachen macht. Also einerseits sind seine Aussagen, die er macht, ideologisch gefärbt. Er schreibt jetzt in diesem Fall für seine Kundschaft. Das ist das eine. Und dann macht er Folgendes. Also er zieht da Einzelfälle her und generalisiert denn das. Klar passiert es ab und zu, dass sich mal ein Wildtier in so einem Zaun verheddert und dann elendiglich stirbt. Das kann man nicht wegdiskutieren, das ist so, aber es ist auf den Gesamtbestand dieser Tiere betrachtet, ist das ein Klecks. Wenn in den Bündner Bergen 7 Rehe so zu Tode kommen, dann ist das nichts gegen die 1000, die auf der Jagd geschossen werden, so als Beispiel. Er sagt dann einfach, wegen solchen Einzelfällen, der Herdenschutz nützt nichts. Das ist das, was die meisten Gegner des Wolfes verlangen. Sie sagen, es gibt, also man sieht ja, jetzt ist wieder bei einer geschützten Herde etwas passiert. Wenn man aber die Zahlen anschaut, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild. Also wir haben im Kanton Graubünden, das wurde für das Jahr 23 auch gut publiziert vom Amt für Jagd und Fischerei, und das sind jetzt nicht die wolfsfreundlichen Leute dort, die haben die Risszahlen aufgeteilt auf was wurde in geschützten Situationen gerissen und was wurde in nicht geschützten Situationen gerissen. Und dort ist es so, dass 82% der gerissenen Tiere waren nicht geschützt.
Das deckt sich mit den Zahlen, die wir hier in Deutschland auch haben, ja.
Ja, es ist einfach so, Herdenschutz kann man machen. Das ist natürlich mühsam oder mühsamer wie nichts tun, ich sag's mal so. Aber es ist nicht unmöglich. Und er sagt einfach, es ist nicht möglich, das richtig zu machen. Also deshalb ist er nutzlos.
Ich finde, das Kapitel, wenn man das so liest, bleibt da als Fazit zurück, den Herdenschutz einzustellen. Und das finde ich ist eine unglaublich gefährliche Message.
Also, wie soll ich sagen? Es ist tatsächlich so. Also, zufällig heute hat er ein Video veröffentlicht auf seiner Facebook-Seite, wo er klar sagt, Herdenschutz für Rinder, also für Kühe und Rinder und Kälber und so, sollte verboten werden.
Siehst du, das meine ich. Das ist ja grauenvoll. Ja,
das ist ganz aktuell heute oder gestern am späten Abend hat er das gepostet, und da steht er neben so einer Weide, wo Kühe drin sind, und erklärt, wie schädlich, dass der Herdenschutz für die Natur sei.
Ich denke, wir fassen zusammen, das kann so alles nicht stehen bleiben. Aus diesem Grund hast du dir dieses Buch vorgenommen, du hast es genauestens studiert, du hast jede dieser einzelnen Thesen, die er aufstellt, auf den Prüfstand gestellt, du hast Studien rausgesucht, du hast das Ganze in einem Papier zusammengefasst. Ich weiß nicht, wie viele Seiten sind das? Unzählige Seiten.
40 oder 60.
Ja, irgendwie so. Ich hab irgendwie noch gar nicht gezählt. Ich habe es zwar gelesen, aber ich bin übers Zählen hinweggekommen. Auf jeden Fall könnt ihr dieses Arbeitspapier von Angelo Steccanella abrufen. In den Shownotes findet ihr den Link. Und dann könnt ihr das alles nochmal vertiefend durchlesen, was wir jetzt hier in dieser Podcast-Folge besprochen haben. Angelo, ich danke dir für diese unglaublich und elementar wichtige Arbeit von dir und dass du das alles da so auseinandergenommen hast und einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen hast. Das wäre ja ohne deine wissenschaftliche Arbeit, die du früher ja selber betrieben hast, gar nicht möglich gewesen. Aber du hast das Buch Mensch Wolf vom Züger, finde ich mal, faktenbasiert zerlegt.
Ja, ich hoffe es. Also ich habe ja Wolfsfacts gegründet so, und der Anstoß für Wolfsfacts war, dass ich mich geärgert habe darüber, dass das ging damals um eine Abstimmung um das Jagdgesetz, dass ich mich geärgert habe ab den Lügen, die da einfach erzählt werden. Mhm. Und die unwidersprochen bleiben. Mhm. Oder die eigentlich widersprechen könnten, sich nicht trauen, da zu widersprechen. Mhm. Und so habe ich dann angefangen, und als wir dann eben wussten, dass Marcel Züger dieses Buch herausgibt und er einer der größten Fake-Verkünder in der Schweiz ist, und er tingelt ja auch durch Deutschland und durch Österreich mit seinen Thesen, da war es eine Verpflichtung, das zu machen. Was ich einfach noch sagen möchte, ist Folgendes. Im Moment gibt es keine PDFs von meinen Blättern, sondern man muss das über eine Webseite abrufen. Die PDFs, die werden kommen, sobald wir das technisch gelöst haben.
Okay, aber das heißt, man kann es auf jeden Fall sehen, man kann es nachlesen.
Ja, das ist,
und den
das
Link
ist bereits online.
Also, und den Link zu dieser Seite, den findet ihr in den Shownotes. Und wenn es dann später ein PDF gibt, dann haben wir das nachreichen. Ne? Das wird immer aktualisiert.
Ja, man kann das so lassen, wie es ist. Wir werden dann bei jedem Kapitel, das jetzt auf der Webseite ist, gibt es denn einen Download-Link, dass man diese Texte als PDF erhalten kann.
Glaubst du, dass Herr Züger das auch lesen wird?
Heimlich. Höchstens heimlich. Also er hat ja gesagt, dass er mit mir, mit dem Niveau, das ich pflege, nicht diskutieren wird.
Ach so, okay, das wusste ich gar nicht. Alles klar.
Also, ja, also ich betrachte das als Kompliment.
Das würde ich gerade sagen. Das ist der berühmte Ritterschlag. Ich finde das immer gut, wenn man von solchen Leuten sowas hört. Dann weiß man, man macht alles richtig. Ich bin jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Hast du Lust, dir noch weitere Schwurbler vorzunehmen?
Ja, ich habe einem im Visier, aber muss da noch etwas Daten sammeln. Das ist der Pferdedoktor Weiler.
Unser Freund Weiler, okay.
Ja, weil ich habe so einen Vortrag von ihm mal über mich ergehen lassen und das sind mir ähnlich wie bei Marcel Züger die Haare zu Berge gestanden und das wird das Nächste sein.
Der macht bei uns momentan ganz groß Karriere. Ich habe mir gerade sagen lassen, der war vor ein paar Tagen, hat er eine Veranstaltung organisiert, so eine Podiumsdiskussion und da hat doch tatsächlich der Staatssekretär im hessischen Umweltministerium mit ihm diskutiert, auf Augenhöhe. Also das heißt, der Weiler hält bei uns Einzug in die Politik. Gefährlich, aber auch das müssen wir weiter beobachten, ne?
Ja, also leider ist es so, im Moment haben jene, die gegen den Wolf sprechen, Konjunktur, und zwar einfach, weil die politische Zusammensetzung, das ist in Österreich, Deutschland und der Schweiz etwa dasselbe, sehr rechtsbürgerlich ist. Die pflegen oft einen sehr populistischen Stil. Ja. Und da geht es nicht um Fakten, sondern da geht es nur darum, wie komme ich möglichst gut bei den Leuten an.
Dann würde ich sagen, halten wir an dieser Stelle einfach mal fest. Du, dein Facebook-Kanal Wolf Facts Schweiz, die Wolfshirten, der Wildtierschutz Schweiz, also alle, die an dieser Aktion hier heute beteiligt sind und natürlich auch der Wolfspodcast. Wir alle stehen für Fakten statt Fake News, für Wissenschaft statt Hetze und für eine Koexistenz Mensch-Wolf, die natürlich, und das sei an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich gesagt, möglich ist. Und alles, was ihr dazu wissen müsst, das komplette von dir, Angelo erstellte Faktenwerk zum Zügerbuch, könnt ihr also finden auf der Homepage, die wir verlinken. Und jetzt bin ich natürlich total gespannt, wie diese Buchpremiere heute läuft. Die läuft ja zeitgleich zur Veröffentlichung dieser Podcast-Folge. Das werden wir leider in dieser Folge nicht mehr erzählen können, aber wir werden das nachreichen, wie das da gelaufen ist. Ich hoffe, dass deine Leute da gut zum Zuge kommen mit ihren Fragen, ne?
Ja, ich hoffe das auch. Also Sie haben auch noch ein gutes Infoblatt vorbereitet für die Teilnehmer, die nicht zu uns gehören. Die werden das da verteilen, ob die Leute das wollen oder nicht. Also ich werde auf jeden Fall informiert von denen, wie das gelaufen ist.
Und Sie haben einen schönen Titel für dieses Infoblatt. Das Buch heißt ja Mensch-Wolf, ne?
Genau, und das Infoblatt heißt Mensch-Züger.
Genau.
Und es hat noch so ein sinniges Bild als Titelbild. Das ist ein weißer Hase, der sich mit beiden Ohren die Augen zudeckt.
Das ist sehr gut. Und ich habe mir erlaubt, diesen Titel zu klauen für diese Episode als Episodentitel. Ich habe das abgesprochen mit Markus. Und deswegen, also vielen, vielen Dank für all das, was ihr hier geliefert habt, was ihr uns allen zur Verfügung stellt an sachlichen Informationen. Vielen Dank für eure Arbeit, für euren Einsatz. Bitte bleibt stark und bitte bleibt zuversichtlich, auch wenn die Schweiz momentan ein heißes Pflaster ist für Wölfe und für die Wahrheit. Aber ich glaube, wir geben nicht auf, oder?
Nein, ganz bestimmt nicht, aber Sabine, es ist an uns, dir zu danken, dass du diesen Podcast machst, damit wir aufzeigen können, welchen Geisteskindes dieser Marcel Züger ist.
Das ist mir ein Bedürfnis und das werden wir auch wieder tun und wir werden es weiter tun und auch mit anderen, wie schon angekündigt. Lieber Angelo, tausend Dank, herzliche Grüße in die Schweiz und bis ganz bald.
Danke, Grüße nach Deutschland. Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.